ARD Sounds.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Kompakt und regional.
Und hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg mit Yasser Speck. Ich grüße Sie. Gut 3 Wochen ist der Cyberangriff auf Teile der Berliner Verwaltung jetzt her. Heute ist das Ultimatum der Cyberkriminellen ausgelaufen. Berlin hat nicht nachgegeben und die Kriminellen einen Teil der erbeuteten Daten veröffentlicht. Unser Landespolitikreporter Sebastian Schöbel hat sich mal einen ersten Eindruck dieser Daten verschafft.
Was auf der Darknet-Seite von Residia zu sehen ist, ist eben ein Download-Bereich, ein Post mit zurzeit 3 Datenpaketen, die da angeboten werden. Und die fächern sich dann auf in sehr, sehr viele Unterordner, die dann auch immer überschrieben sind mit dem, was da mutmaßlich drin ist. Und dann findet man eben unter diesen Ordnern zahlreiche PDFs, Word-Dateien, andere Dateien, auch teilweise Bilder, Pläne, alles Mögliche, auch technische Daten. Das sind auch viele Berichte, die man schon kennt, die schon in der Öffentlichkeit sind und Geodaten, die auch öffentlich zugänglich sind, aber eben teilweise auch Dokumente, die definitiv nicht in die Öffentlichkeit gehören, zum Beispiel Personalakten zu Einstellungen, zu Bewerbungsverfahren und teilweise auch private Daten und Informationen zu einzelnen Mitarbeitenden. Das ist schon ziemlich unappetitlich und unschön, was da jetzt veröffentlicht wurde.
Soweit Sebastian Schöbel aus unserer landespolitischen Redaktion. Da stellt sich jetzt die Frage, wie man sich gegen sowas schützen kann. In Wildau gab es heute eine Veranstaltung der IHK Potsdam genau dazu. Unternehmen und Behörden konnten sich informieren, wie sie mit der Gefahr von Cyberkriminellen umgehen sollen. Und rbb24 Inforadio-Reporter Paul Vorreiter war mit dabei.
Angriffe auf sicherheitsrelevante Unternehmen, Erpressung öffentlicher Behörden. In Wildau ging es heute darum, für Gefahren zu sensibilisieren. Jochen Krupski von der Handwerkskammer Potsdam berät Firmen in Fragen der IT-Sicherheit. Sein Eindruck, das Problembewusstsein wächst und damit auch die Bereitschaft, sich zu informieren.
Der Druck von außen wird größer und es wird nicht nur die Gefahr gesehen, ja, da kommt einer aus der dunklen Ecke und will irgendwas erpressen von mir, sondern auch einfach, da ist ein anderer Staat und der will mich ausschalten. Und das ist sozusagen auch bei den Kleinbetrieben mittlerweile angekommen.
Vieles, sagt Krupski, lässt sich schon mit einfachen Mitteln absichern und muss nicht teuer sein. Entscheidend ist, überhaupt anzufangen. Zugänge schützen, Mitarbeitende sensibilisieren, Daten regelmäßig sichern. Und wenn der Angriff bereits passiert ist, dann nicht in Panik geraten und sich Hilfe holen.
Den Netzwerkstecker ziehen vom System, also nicht das Netzkabel, der Rechner soll anbleiben, sondern nur das Netzkabel rausnehmen, dass keine Daten abfließen können weiter. Und einfach mit der zentralen Ansprechstelle Cybercrime sprechen. Die haben eine Telefonnummer, die sind im Internet ganz einfach über Zack, Brandenburg, Berlin, je nachdem, auffindbar.
Manuel Bach ist IT-Experte beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Krankenhäuser, Verwaltungen, öffentliche Einrichtungen, sie alle stehen zunehmend im Fokus von Cyberkriminellen. Besonders häufig geht es um sogenannte Ransomware. Das Prinzip, Täter dringen in ein IT-System ein, verschlüsseln Daten oder sperren ganze Rechner. Danach verlangen sie Lösegeld für die Freigabe. Für Bach ist deshalb klar, Unternehmen und Behörden brauchen einen Notfallplan und Sicherungskopien, mit denen sie weiterarbeiten können. Viele Angriffe ließen sich aber schon früher stoppen. Denn Schadsoftware gelangt oft über bekannte Sicherheitslücken ins System. Die Lösung kann so banal wie wirksam sein. Updates installieren. Ein fehlender Klick kann im Ernstfall zum Einfallstor werden. Privaten Nutzerinnen und Nutzern rät Bach.
Also wenn Passwörter abgeflossen sind, sollte man natürlich sowieso schnell was tun oder von vornherein Maßnahmen, also zum Beispiel Passkeys, ist ein wunderbares System, da haben Sie gar kein Passwort mehr, sondern einen kryptografischen Schlüssel auf Ihren Endgeräten, das kann nicht abfließen bei irgendeinem Dienstleister. Also wenn Sie sowieso jetzt umstellen, weil Sie meinen, Ihre Passwörter sind abgeflossen, dann am besten direkt auf sowas, dann sind Sie zukunftssicher.
In mehreren Workshops bekommen Handwerker, Händler und kleinere Betriebe heute praktische Hinweise von IT-Fachleuten. Auch Regina ist gekommen. Sie arbeitet im Bereich Cybersicherheit eines Unternehmens mit staatlichen Aufträgen. Mehr möchte sie über ihren Arbeitgeber nicht sagen. Ihrer Meinung nach gibt es großen Aufklärungsbedarf.
Eigentlich an jeder Stelle. An der Technik, an der Organisation, aber auch am Menschen. Und wir müssen überall ansetzen. Ich persönlich setze bei den Menschen an. Die müssen sensibilisiert werden für die Gefahren, die müssen das verstehen.
Eine Erkenntnis nimmt sie von der Veranstaltung auf jeden Fall mit. Cybersicherheit braucht Aufmerksamkeit, aber keine Angst.
Kompletten Schutz gegen Hacker gibt's nicht, aber Bürgerinnen und Bürger und auch Firmen sind nicht schutzlos. Das hat rbb24 Inforadio-Reporter Paul Vorreiter bei einer IHK-Veranstaltung in Wildau erfahren. Potsdam hat ab sofort ein neues kreatives Zentrum. Heute wurde das sogenannte Kreativquartier mitten in der Stadt eröffnet. 120 Millionen hat ein Investor in den vergangenen 4 Jahren dort investiert. In 7 Gebäuden gibt es jetzt Ateliers, Büros, Veranstaltungsflächen für alle, die Platz für Ideen brauchen. RBB24-Reporterin Amelie Ernst war bei der Eröffnung dabei.
3, 2, 1, 0.
Mit einem Knall und etwas Kunstnebel in Orange und Lila geht das neue Potsdamer Kreativquartier an den Start. Und mit ganz viel Optimismus, auch von Brandenburgs Kulturministerin Manja Schüle.
25.000 Quadratmeter sind nicht nur Quadratmeter, sondern ist vor allen Dingen Platz für die vielen Künstlerinnen und Künstler, für die vielen Kreativen, die in unserer Landeshauptstadt tätig sind. Und die finden jetzt Platz, und zwar nicht am Rand der Stadt, sondern mitten im Herzen dieser Stadt. Es ist wirklich toll.
Dabei gibt es hier zwischen dem Neuen Markt und der Garnisonkirche schon jetzt viel Kreativität, vor allem im Rechenzentrum. Die Künstler dort kämpfen seit Jahren für den Erhalt des DDR-Baus, auch wegen der günstigen Konditionen. Doch beide, Rechenzentrum und Kreativquartier, profitierten voneinander, sagt Potsdams Oberbürgermeisterin Nuscha Aubel.
Es macht dem Rechenzentrum keine Konkurrenz. Wir sind ja damals gestartet mit der Idee, dass es ein Ersatz fürs Rechenzentrum wird. Diese Rechnung ist nicht aufgegangen, so ehrlich muss man sein. Und wir haben unterschiedliche Nutzungsgruppen, unterschiedliche Interessenslagen. Daher haben beide Orte ihre Berechtigung.
Bis zum Jahr 2033 kann das Rechenzentrum weiter genutzt werden. Etwa 30 Künstlerinnen und Künstler sind schon jetzt gewechselt ins Kreativquartier. Genauer in den Langen Stall, das größte der 7 Gebäude im Ensemble. Frank Braun ist Vorstand der Genossenschaft Langer Stall.
Dadurch, dass das Rechenzentrum jetzt erhalten bleiben konnte, ist es natürlich so, dass jetzt nicht alle rübergezogen sind. Es konnten auch nicht alle rüberziehen, weil für ein paar war es dann doch ein Stück zu teuer. Deswegen ist es umso wichtiger, dass das Rechenzentrum erhalten geblieben ist.
175 Euro pro Monat kostet der günstigste Platz in einem geteilten Raum. Ab 350 Euro gibt es ein eigenes Atelier, 13 Quadratmeter oder mehr. Alle 90 Räume sind inzwischen ausgebucht.
Das sind im Grunde etablierte Künstler aus dem Rechenzentrum, aber auch ganz viele, die vorher im Homeoffice waren und kein Büro hatten, die dann gesagt haben, kommen wir zu uns zusammen. Da geht es ja ganz viel gar nicht um die Büromiete, sondern da geht es ganz viel um den Vernetzungsgedanken. Und das ist total schön zu sehen, dass Leute, die sich vor 3 Monaten noch gar nicht kannten, wie die jetzt schon anfangen, Projekte zusammen zu realisieren.
Dazu gehört auch Alexandra Blei. Sie bringt in ihrem 25 Quadratmeter Atelier knallige Acrylfarben auf Leinwände.
Ja, ich bin einer der Ersten und ich freue mich, dass ich eben jetzt hier ein Teil von dem Kreativquartier bin, denn Malen ist einsam. Und jetzt ist man in einer Community drin mit unterschiedlichsten Leuten, unterschiedlichsten Kunstrichtungen. Ja, man pusht sich so gegenseitig und jeder möchte ja auch irgendwo was erreichen und verdienen. Und so kann man sich gegenseitig auch sehr viele Ideen geben. Also ich finde es eine riesentolle Sache hier und ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Alexandra Blei hofft, dass das neue Quartier nicht nur Kreative und Potsdamer anzieht, sondern auch viele Gäste. Denn so einen zentralen Kreativort gäbe es nicht überall.
Aus Potsdam war das RBB24-Reporterin Amelie Ernst. So, und jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Was haben Sie denn so in Ihrer Garage, wenn Sie eine haben? Oft steht da ja nicht nur das Auto drin, sondern die Garage wird eben oft auch als Werkstatt oder Abstellraum genutzt. Ja, und lagern kann man da ja die unterschiedlichsten Sachen. Wie in einer Garage in Angermünde in der Uckermark. Gestern wurden dort nämlich durch Zufall Waffen und alte Munition gefunden. RBB24-Reporterin Martina Rolke ist hingefahren und hat sich das mal angeschaut.
In der Templiner Straße geht es gegenüber einem Supermarkt rein in den Wohnkomplex, der schon seit DDR-Zeiten hier steht. 4 Etagen, die Blöcke in Reihe und Glied und dahinter wiederum ein ganz alter Garagenkomplex. 15 Türen eine Seite, nochmal 15 auf der anderen, meist lange ohne Farbanstrich und verschiedenste Schlösser davor. Seit gestern ist hier alles mit Polizeiflatterband abgesperrt und mindestens ein Beamter hält Wache. Für Marianne Neumann aus dem Wohnblock direkt vor der Garage ist das schon beängstigend.
Wissen Sie, ich habe die ganze Nacht nicht richtig geschlafen, weil ich das gesehen habe.
Nun ist die Polizei mit Spezialkräften am Arbeiten. Die mit verrosteten Waffen und Granaten vollgestopfte Garage wird Stück für Stück ausgeräumt. Dann geht es in die Röntgenanlage, um den Zustand zu prüfen und eine sogenannte Stoffprobe wird vor Ort analysiert. Dabei geht es um mögliche Explosionskraft. Eigentlich war es ein Zufall, dass diese alten Munitionsfunde entdeckt wurden, denn ein Einbruch hat den Inhalt der Garage ans Licht gebracht, sagt ein Anwohner direkt am Bahngleis.
Ja, letzte Zeit tun sie ja viel aufbrechen. Da stehen noch Fahrräder drin, Mopeds.
So stand also die Garagentür plötzlich offen, für alle sichtbar, mit Blick auf die alte Munition. wem die Garage nun gehört, das konnte heute kein Anwohner sagen.
Da sind ja so viele, wissen Sie, die wohnen gar nicht hier und haben Garagen hier, ne?
Wenn Mieter ausziehen oder ins Altersheim gehen, werden die Garagen wohl auch an ortsfremde Personen vermietet und manche Türen gehen kaum mal auf.
Von hier sind vielleicht 4 Leute von der Seite, wo man sieht, dass man ab und zu mal in die Garage geht.
Die anderen Garagen sind teilweise seit Monaten nicht mehr geöffnet worden, kaum zu glauben, dass da alte Sprengstoffe zum Vorschein kommen.
Waffen gefunden? Und man denkt doch auch nicht an sowas.
Ich glaube, das ist immer unterschiedlich. Manchen sind Autos drin und sonst irgendwelche anderen Sachen.
Hoffentlich gibt es keine weiteren Überraschungen in den Garagen. Die jetzt entdeckten explosiven Funde sollen, wenn alles gut geht, abtransportiert werden. Und eine Evakuierung der umliegenden Wohnblocks ist wohl erstmal nicht in der Planung.
Aus Angermünde war das rbb24-Reporterin Martina Rolke.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Von Susanne Heim und Ina Tschitschikowski. Am Straußsee gibt es eine Nachsorgeklinik für herz- und krebskranke Kinder und ihre Familien. Robert Gall war einer der ersten, der diesen Ort mit Leben füllte. Der 37-Jährige arbeitet in der Hauswirtschaft. Morgens packt Robert Gall seinen Reinigungswagen erstmal voll mit allem, was er zum Putzen braucht. Dazu Wechselbettwäsche, Desinfektionsmittel und vieles mehr. Letzte Absprachen mit seiner Chefin, Gabriele Stüdemann.
Du hast dir alles vorbereitet soweit?
Ja.
Genug Handtücher hast du bei, genug Lappen hast du bei, genug Wäsche hast du bei. Gut.
Robert Gall ist aufgrund einer psychischen Erkrankung beeinträchtigt. Seit April, seit Eröffnung der Klinik, arbeitet er hier. Für ihn bedeutet das Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung. Doch einen Arbeitsplatz mit Inklusion zu ergattern, also das gemeinsame Arbeiten von Menschen mit und ohne Handicap, ist sehr schwierig. Robert Gall hat es jedoch geschafft. Er arbeitet auf dem sogenannten ersten Arbeitsmarkt, ein regulärer Job, 5 Tage die Woche, 7 Stunden pro Tag. Der Hennigendorfer reinigt die Therapieräume, das Bewegungsbecken, die Schule und die Bereitschaftszimmer. Heute schiebt er seinen Wagen zu den Familienunterkünften.
Guten Morgen, die Hauswirtschaft. Ist noch einer im Raum drin? Also mein Job bedeutet mir wirklich sehr viel, macht Spaß. Auch den Umgang hier mit den Kindern so, halt, wenn man so sieht, wie sie lachen, ist halt auch wirklich schon, ja, da geht einem so das Herz auf.
In der Nachsorgeklinik spielt Hygiene eine entscheidende Rolle. Hierher kommen Familien mit schwer herzkranken Kindern zur Reha. Kinder, deren Immunsystem oft stark belastet ist. Jeder zusätzliche Keim kann für sie ein Risiko bedeuten. Das weiß Robert Gall und nimmt seinen Job sehr genau.
Daher ist es bei uns auch sehr wichtig, dass wir täglich dann halt im Bereitschaftszimmer hier unter anderem die Matratze reinigen, dass wir halt dann auch gewährleisten können, dass die Kinder hier nicht krank werden.
Die Leiterin der Hauswirtschaft, Gabriele Stüdemann, sieht seine Entwicklung, aber auch die Herausforderung. Sie hat immer ein offenes Ohr für ihn.
Dass vielleicht doch die eine oder andere Unsicherheit besteht, wo er nachfragt. Oder wo er denn sagt, er braucht ein bisschen länger halt für eine Arbeit, wo er sagt, er ist ja halt nicht so schnell wie jemand, der jetzt 20 Jahre aus der Reinigung kommt. Ja. Er ist auch ständig bemüht, mitzuhalten, mitzuziehen und macht ein gutes Bild.
12 Jahre hat Robert Gall in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gearbeitet, die meiste Zeit in einer Wäscherei. Ein Ort, an dem ihm vieles abgenommen wurde, sagt er. Doch irgendwann wollte er mehr. Mehr Verantwortung, mehr Selbstständigkeit, mehr Anerkennung.
In der Werkstatt ist es halt ein bisschen geschützter, dass man dann halt auch ein bisschen eingepackt wird, auch das ein bisschen anders gestaltet wird. Und hier ist doch schon halt eine andere Forderung, wie auf dem ersten Arbeitsmarkt.
Die Nachsorgeklinik in Strausberg ist der erste Arbeitgeber im Landkreis Märkisch-Oderland, der inklusive Arbeitsplätze anbietet. 5 Menschen mit Beeinträchtigung arbeiten hier ganz selbstverständlich mit im Team. Sibylle Fritz ist Inklusionsbeauftragte.
Wir alle sind ja auch ein Stück weit anders. Und wenn man das in so einem Haus wie in unserer Klinik dann auch erleben kann, wie angekommen die Mitarbeiter sind, wie sie auch von unseren Rehabilitanten gesehen werden. Und das ist einfach dieser Mehrwert, der sich dann daraus ergibt.
Inklusive Jobs sind keine Beschäftigungstherapie. Sie sind reguläre Arbeitsplätze. Auch deshalb kommt Robert Gall jeden Tag gern hierher.
Es wird anders entlohnt, halt auch ja, zu einem besseren Lohn wie halt zu, in einer Werkstatt. Und es ist schon auch der Reiz daran, aufzustehen, mit den Händen was zu machen, geschätzt zu werden. Man sieht dann die Arbeit und man wird gesehen.
Und auch die Klinik profitiert. Sie hat einen motivierten Mitarbeiter gewonnen, der seine Arbeit gern und gut macht.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Jassa Speck.
Sie möchten bestens informiert bleiben? Dann einfach abonnieren und wieder reinhören. Und für einen kompakten Nachrichtenüberblick über die gesamte Woche empfehlen wir den Podcast 7 Tage wach, die Woche mit Schrag und Schröder. Zwei Journalisten, die sehr gut informiert sind, aber nur selten einer Meinung. Immer freitags schauen Sie zurück auf die wichtigsten Fragen und Themen der Woche. 7 Tage wach gibt es zum Beispiel in der ARD Sounds App.